Wenn es ein einziges Symbol gibt, ein einziges Zeichen, das die ganze Größe und Tiefe und Reichweite des Evangeliums zum Ausdruck bringt, dann ist es wohl das Kreuz. Wir nehmen das vielleicht so hin, insbesondere an einem Tag wie diesen, ohne lange darüber nachzudenken. Aber es ist ja nicht so, als ob es keine Alternativen gegeben hätte. Wenn wir uns die biblische Geschichte als Ganzes vor Augen halten, dann stellen wir fest, es hätte sogar eine ganze Reihe von Alternativen gegeben. Und da müssen wir uns fragen, warum ist es von all den Zeichen, von all den Symbolen, die da möglich gewesen wären, ausgerechnet das Kreuz geworden? Warum das Kreuz? Warum ausgerechnet das Kreuz? Warum nicht der Baum des Lebens? Er ist das Zeichen der Volksfürsorge Gottes. An zentraler Stelle im Garten Eden steht er, so lesen wir im Schöpfungsbericht. Und an zentraler Stelle in der neuen Welt, so lesen wir in der Offenbarung, steht dieser Baum des Lebens als ein Zeichen für den unerschöpflichen Reichtum Gottes. Er versorgt uns, er ist großzügig zu uns. Der Baum des Lebens hätte es durchaus werden können, aber er ist es nicht. Warum nicht der brennende Dornbusch? Er ist ein Zeichen für die Selbstoffenbarung Gottes. Am brennenden Dornbusch hat sich Gott als der Ich Bin, als Yahweh, dem Mose offenbart. Es war ein ganz und gar einmaliger Moment. Das gibt es in keiner anderen Religion, dass sich Gott auf diese Weise offenbart. Der brennende Dornbusch hätte es also durchaus werden können, aber er ist es nicht. Warum nicht der Tempel? Er ist ein Zeichen für die Nähe Gottes. Ein Zeichen dafür, dass Gott nicht fern ist, sondern mitten unter uns leben möchte. Der Tempel hätte es durchaus werden können. Er hat das Zeug dazu. Er ist sehr prominent im Alten und im Neuen Testament. Aber er ist es nicht. Warum nicht das leere Grab? Es ist ein Zeichen für den Sieg Gottes, den Sieg über Tod und Teufel und das neue, das ewige Leben, das daraus entstanden ist für uns und das Jesus Christus uns schenken möchte. Das leere Grab hätte es durchaus werden können, aber es ist es nicht. Warum nicht Löwe und Lamm? Der Löwe von Juda, ein Zeichen für die Herrschaft, für die Königsherrschaft und die Überlegenheit Jesu. Und das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und beides kombiniert in der Offenbarung als ein Zeichen dafür, wie Jesus regieren möchte. Löwe und Lamm, die hätten es durchaus werden können, aber sie sind es nicht. Nein, im Zentrum des Glaubens steht ein Kreuz, ein ganz schlichtes Kreuz. Und dieses Kreuz, das sind nicht einfach nur zwei Balken, die übereinander befestigt sind. Das ist eigentlich ein ziemlich abscheuliches Folterinstrument. Ein Instrument, das die Römer verwendeten, um Unruhen jeglicher Art in ihrem großen, den ganzen Mittelmeerraum umspannenden Reich schon im Keim zu ersticken. Hunderte, ja wahrscheinlich Tausende von Sklaven, von Kriminellen, von aufständischen Rebellen wurden so auf brutalste Weise hingerichtet. Ganze Straßenzüge waren gesäumt von Kreuzen mit Menschen daran. Und auch ein unscheinbarer Zimmermann namens Jeschua aus einem unbedeutenden Dorf namens Nazareth in Galiläa hing an einem solchen Kreuz. Ich wüsste nicht, dass irgendein anderer Tötungsapparat millionenfach an öffentlichen Gebäuden angebracht wäre, zig Bücher und Zeitschriften dekoriert oder sogar als Modeschmuck dienen würde. Ich jedenfalls habe noch nie jemanden gesehen, der mit einer Guillotine oder einem elektrischen Stuhl um den Hals durch die Gegend läuft. Aber mit einem Kreuz tun wir das. Für die Römer war die Kreuzigung derart schrecklich, dass kein Bürger Roms auf diese Weise umgebracht werden durfte. Der Tod am Kreuz war die ultimative Demütigung und war ausschließlich Ausländern oder unterjochten Völkern vorbehalten. Und doch ist es ausgerechnet dieses Kreuz, das im Zentrum unseres Glaubens steht. Das Kreuz ist gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt der guten Nachricht. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ich hatte nämlich beschlossen, unter euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Um diese Frage soll es also heute Morgen gehen. Was ist so besonders am Kreuz, dass er im Zentrum, dass er im Mittelpunkt unseres Glaubens steht? Und natürlich gäbe es eine ganze Reihe Gründe zu nennen. Wer schon etwas länger dabei ist, der wird sie sicherlich schon in der einen oder anderen Form gehört haben. Das Kreuz spricht von der Vergebung, die Gott über unsere Schuld spricht. Das Kreuz spricht von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Das Kreuz spricht von dem Opfer, das Gott in seiner Liebe bereit ist zu geben. Alle diese Dinge sind wahr. Sie alle gehören zu der Antwort, warum das Kreuz im Mittelpunkt unseres Glaubens steht. Aber ich möchte heute Morgen noch etwas weitergehen, noch etwas tiefer schürfen und der Sache auf den Grund gehen. Mir geht es heute Morgen nicht so sehr darum, wie Jesus gestorben ist, sondern was mit Jesus passiert ist, als er starb. Ich denke, wir alle haben uns in den letzten Wochen, vielleicht auch insbesondere in der allerletzten Woche seit Palmsonntag, auf verschiedenste Weise mit den Ereignissen beschäftigt, die zum tragischen Tod von Jesus am Kreuz geführt haben. Nachdem Jesus von einem seiner Jünger verraten worden war und von den religiösen Führern der Gotteslästerung bezichtigt worden war, wurde er von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, gebracht. Pilatus konnte die ihm vorgebrachten Anklagepunkte nicht wirklich nachvollziehen und er hielt Jesus eigentlich auch für unschuldig. Aber er gab schließlich dem Druck der Menge nach und verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz. Nach einer ziemlich offensichtlichen Scheinverhandlung wurde Jesus verhöhnt und ausgepeitscht. Eine Krone aus Dornen wurde ihm auf den Kopf gesetzt, ja, im schlechtesten Sinne des Wortes aufs Auge gedrückt. Schließlich wurde Jesus vor die Tore der Stadt gebracht, zu einem Hügel namens Golgatha. Und dort wurde er an ein Kreuz genagelt, um schließlich an seinem eigenen Körpergewicht zu ersticken. An dieser Stelle beginnt unser Predigttext, den ich uns aus Matthäus 27, die Verse 45 bis 54 lese. Er war heute Morgen sogar zufällig der Text der Tageslese. Manche haben ihn vielleicht sogar schon heute Morgen gelesen. Matthäus 27, Vers 45 bis 54. Ab der sechsten Stunde, das ist etwa 12 Uhr mittags, ab der sechsten Stunde entstand eine Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde, das ist etwa 3 Uhr nachmittags, schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber von denen, die dort standen, hörten es und sagten, er ruft Elia. Und sofort lief einer von ihnen los, holte einen Schwamm und füllte ihn mit saurem Wein und steckte ihn auf einen Stock und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, lass ihn, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihn retten wird. Und Jesus schrie erneut mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels wurde von oben bis unten in 2 Teile zerrissen und die Erde bebte und die Felsen wurden gespalten und die Gräber wurden geöffnet und viele Leichname der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und nach seiner Auferweckung kamen sie sogar aus den Gräbern heraus und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Als nun der Zenturion und diejenigen, die mit ihm Jesus bewachten, das Beben und die Ereignisse sahen, da fürchteten sie sich sehr und sagten, tatsächlich, dieser war Gottes Sohn. Eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte. Was ist an diesem Tag passiert, dass eine 3-stündige Finsternis das ganze Land, vielleicht sogar die ganze Erde bedeckt hat? Dass die Erde bebt und sich dadurch Gräber öffnen, dass der Vorhang im Tempel zerreißt, und zwar von oben nach unten, dass sogar die Toten aus den Gräbern herauskommen und durch die ganze Stadt laufen. Ich denke, die Evangelien lassen überhaupt keinen Zweifel daran, dass etwas ganz und gar Außergewöhnliches an diesem Freitagnachmittag vor den Toren von Jerusalem passiert ist. Eine Sonnenfinsternis kann es wohl kaum sein. Wer vor 2 Wochen aufgepasst hat und auch zugeschaut hat bei unserer Sonnenfinsternis hier, die hat nicht wirklich lang gedauert und die längste Zeit hat man noch nicht mal was davon gesehen. Maximal kann eine Sonnenfinsternis 8 Minuten dauern, nicht 3 Stunden. Und bei Vollmond geht das schon gar nicht. Gestern Abend, als wir vom Hauskreis nach Hause gekommen sind, habe ich gesehen, ein wunderschöner Vollmond am Himmel. Ein Vollmond kann aber nicht zur Sonnenfinsternis führen. Es muss aber ein Vollmond gewesen sein an diesem Passafest, weil das Passafest findet immer am 14. Tag des Monats statt. Und der 14. Tag des Monats ist der Tag, an dem Vollmond ist, weil der 1. Tag des Monats der Neumond ist. Also heute Abend mal schauen, das kann gar nicht sein. Es kann auch kein normales Beben sein. Zwar treffen tatsächlich in Israel im Jordangraben die arabische Platte und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinander. Aber ein Beben, bei dem sich Gräber öffnen und ein Vorhang, der von oben nach unten durchreißt und Tote, die auferstehen. Auch damals hat man gewusst, dass Tote nicht auferstehen. Die laufen nicht einfach durch die Stadt. An diesem Freitagnachmittag vor den Toren Jerusalems ist der Kosmos in seinen Grundfesten erschüttert. Der Kosmos in seinen Grundfesten. Nicht Jerusalem, so ein bisschen dunkel, verfinstert, ein bisschen beben. Die Bibel sagt, dass Jesus uns am Kreuz von unseren Sünden befreit hat. Und der Apostel Paulus schreibt, dass Jesus, der ohne Sünde war, buchstäblich zu unserer Sünde geworden ist, damit wir Gerechtigkeit von Gott empfangen können. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, lesen wir das. Aber wie ist es zu diesem fröhlichen Wechsel, wie Luther es bezeichnet hat, zu diesem fröhlichen Wechsel zwischen Jesus und uns gekommen? Jesus nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir unschuldig werden können, damit wir begnadigt werden können. Was ist an diesem Freitagnachmittag passiert? Ich denke, wir finden die Antwort auf den Lippen von Jesus selbst, als er dort am Kreuz hing. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Satz könnte sicherlich jeden von uns zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben leicht über die Lippen gehen. Wir kennen ihn vielleicht nur zu gut selbst. Situationen, in denen wir uns tatsächlich von Gott verlassen fühlen, im Stich gelassen mit unseren Sorgen und Problemen, im Stich gelassen mit unserer Schuld. Aber aus dem Mund von Jesus klingt dieser Satz doch etwas merkwürdig. Gott der Sohn, von Gott dem Vater verlassen? Gott von Gott verlassen? Wie geht das? Dieser merkwürdige Satz hat schon so manchen Ausleger beschäftigt und in die Verzweiflung getrieben. Und meistens lautet die Antwort, wenn man in Kommentaren nachschaut, Jesus betet hier die erste Zeile von Psalm 22. Und nach jüdischer Tradition steht die erste Zeile eines Psalms eigentlich so für den ganzen Psalm. Und tatsächlich lesen wir weiter hinten im Psalm 22, unter anderem in Vers 25, Gott hat sein Antlitz vor ihm nicht verborgen und als er schrie, hörte er es. Daraus wird dann geschlossen, dass dieser Schrei von Jesus eigentlich und in Wirklichkeit ein Ausdruck von Zuversicht ist, ein Zeichen von Vertrauen in die Treue Gottes. Aber mal ganz ehrlich, wenn Jesus wirklich Zuversicht und Vertrauen im Angesicht des Todes ausdrücken wollte, dann hätte es bei weitem passendere Psalmen gegeben. Zum Beispiel ein Psalm davor, Psalm 21, der überschrieben ist mit Gottes Hilfe für den König. Da lesen wir, Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Du erfüllst ihm den Wunsch seines Herzens und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Du überschüttest ihn mit gutem Segen. Du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben und du gibst es ihm. Langes Leben für immer und ewig. Ein sehr passender Psalm zu beten, wenn man am Kreuz hängt. Oder denken wir an den Psalm nach Psalm 22, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ein sehr passender Psalm. Aber Jesus betet die erste Zeile von Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, die Evangelien lassen keinen Zweifel daran, dass Jesus nicht das meint, was er hier sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte sprechen nicht von Zuversicht. Diese Worte sprechen nicht von Dankbarkeit. Diese Worte sprechen nicht von Freude. Hier am Kreuz spricht Jesus Worte der allergrößten Verzweiflung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum lässt du mich hier hängen? Warum musst du es so weit kommen? Warum lässt du mich im Stich, wo du mich doch so sehr lieb hast? Wir dürfen nicht vergessen, hier spricht der Sohn Gottes, der geliebte Sohn des Vaters im Himmel, der einzige Sohn Gottes, der Sohn, der immer im Einklang mit dem Vater lebt, der Sohn, der immer die Nähe des Vaters gesucht hat, der sich immer wieder an einsame Orte zurückgezogen hat, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Und der Vater war immer mit ihm. Alles, was Jesus tut, sagt er, sind Dinge, die er schon längst beim Vater gesehen hat und die er nur weitergibt. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es kam keine Antwort. Dabei hat Gott immer eine Antwort. Als Abraham mit Tränen in den Augen seinen Sohn Isaak zu opfern bereit war, hat Gott ihn verschont. Als Mose einen Ägypter umgebracht hat und nach Midian fliehen musste, offenbart sich Gott am brennenden Dornbusch und hat ihn verschont. Als Rahab in Jericho festsah und um ihr Leben fürchten musste, hat Gott sie verschont. Als Elia von Königin Isabel verfolgt wurde und von einigen Raben mit Brot und Fleisch versorgt wurde, hat Gott ihn verschont. Und. Diese Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. Gott hat immer eine Antwort. Gott ist noch nie stumm geblieben. Gott hat sich noch nie von seiner Schöpfung abgewendet. Bis zu diesem Moment. Hier am Kreuz trägt Jesus das letzte Urteil über Sünde, nämlich die Trennung von Gott, die wir als Sünder verdient hätten. Hier am Kreuz ist Jesus an dem einen Ort, an den alle Sünde und letztlich auch alle Sünder hin müssen, nämlich in die totale Gottesferne. An diesem Ort schaut Jesus zum Himmel und er schreit in seinem Schmerz zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich hier alleine? Und es kommt keine Antwort. Neben all dem Schmerz und all dem Spott, den Jesus ertragen musste, und natürlich auch dem unausweichlichen Tod am Kreuz, erduldet Jesus die eigentlich schlimmste Strafe für Sünde, für unsere Sünde. Und das ist das Schweigen Gottes, die absolute Ferne Gottes. Wenn dieser Freitagnachmittag in Jerusalem nicht gewesen wäre, dann wären wir irgendwann an diesem Ort, diesem verlassenen, von Gott verlassenen Ort. Wir wären ohne Antwort. Was auch immer die Hölle sonst noch ist, eines steht für mich fest, die Hölle ist der eine Ort, von dem Gott weit, weit, weit entfernt ist. Es ist der eine Ort, an dem Gott nichts verloren hat, aber auch gar nichts, außer uns Menschen. In der Hölle sind wir ein für alle Mal uns selbst überlassen. Alleine mit unserer Schuld, alleine mit unserem Versagen, alleine mit unserer Verdorbenheit. Doch am Kreuz wird der eine, der ohne Sünde war, zu unserer Sünde. Er wurde von Gott verlassen. Er trug die Strafe, die wir verdient hätten. Er durchlebt, wie der Vater ihm den Rücken zuwendet und sich von ihm trennt. Jesus erlebt, was wir erleben würden oder erleben müssten. Und deshalb schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wäre unser Schrei. Und dann käme keine Antwort. Und deshalb kam damals keine Antwort, damit Gott eine Antwort für uns hat. Sünde entfernt uns, trennt uns von Gott. Sie treibt uns von Gott weg, immer weiter weg von Gott. Aber am Kreuz geschieht das Unmögliche, das Unglaubliche. Nämlich Gott selbst nimmt unsere Schuld auf sich selbst. Der Sohn wird aus der innigen Gemeinschaft mit dem Vater herausgerissen, damit wir genau diese Gemeinschaft, diese enge Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Die Antwort, die dem Sohn versagt bleibt in diesem Moment, ist die Antwort, die seit jeher durch den Kosmos schallt. Komm, komm zu mir. Meine Arme sind für dich ausgebreitet. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen von oben nach unten, was den heiligen Gott und uns sündige Menschen voneinander trennt, ist seitdem entfernt. Und deswegen lesen wir im Römerbrief: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus besteht, unserem Herrn. Deshalb und nur deshalb ist der gesamte Kosmos in seinen Grundfesten erschüttert. Eine Tür ist aufgestoßen, die nie wieder geschlossen werden kann. Nie wieder. Jesus hat getan, was sonst niemand hätte tun können. Er hat die gesamte Last unserer Schuld auf sich genommen, sie in die Gottesferne getragen. Er hat diese Gottesferne durchlebt, erduldet. Er ging buchstäblich durch die Hölle, um einen Weg für uns durch die Hölle und aus der Hölle hinaus zu bahnen. Einen Weg für dich und mich, zurück in das Vaterherz Gottes. Vielleicht ringst du mit Schuld in deinem Leben, mit unkontrollierten Wutausbrüchen, mit Sucht, mit Geiz, mit Neid. Dann hat Gott eine Antwort, weil es damals keine Antwort gab. Vielleicht ringst du mit deiner Ehe, mit Enttäuschung, mit Lieblosigkeit, mit Betrug. Dann hat Gott eine Antwort, weil es damals keine Antwort gab. Vielleicht ringst du mit Problemen in der Schule oder am Arbeitsplatz, mit Lästerei, mit übertriebenem Ehrgeiz, mit Burnout. Dann hat Gott eine Antwort, weil es damals keine Antwort gab. Vielleicht ringst du mit dir selbst, mit Selbstzweifeln, mit Perfektionismus, mit deiner Identität als Frau oder Mann. Dann hat Gott eine Antwort, weil es damals keine Antwort gab. Vielleicht fühlst du dich in all dem von Gott verlassen. Dann möchte ich dir zusagen, es gibt eine Antwort, weil es damals keine Antwort gab. Und diese Antwort ist das Kreuz. Am Kreuz beginnt der Weg zurück in das Vaterherz Gottes. Nicht am Baum des Lebens, nicht am brennenden Dornbusch, nicht am Tempel und noch nicht einmal am leeren Grab beginnt dieser Weg. Er beginnt am Kreuz. Am Kreuz streckt Gott seine Hände aus und spricht: Komm, komm zu mir. Es ist alles vollbracht. Es ist alles bereit. Komm. Amen.